Der Titel dieser Predigt ist: Er wird sich aufschürzen. Eine der unerwartetsten Bibelstellen für menschliche Ohren haben wir heute damit vor uns. Um des Zusammenhangs willen lese ich auch das biblische Umfeld dazu. Es steht in Lukas 12. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Almosen sind Spenden des Erbarmens, Zeichen des Mitleids, des Grundwortes Erbarmen dabei. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene leibeigenen Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da sprach Petrus zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich habe eine Taufe, mit der ich mich taufen lassen muss, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. In dieser Predigt geht es nun also zuerst um die so einladende Aussage Jesu: Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Eine, wenn man das so sagen darf, direkt heimelige Einladung aus Gottes Mund, nicht wahr? Wir gewinnen jedenfalls gerade bei diesem Wort einen tiefen Eindruck von der himmlischen Wesensart unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Als Menschen, die gelernt haben, von klein auf ihre Ellbogen zu gebrauchen, der eine mehr, der andere weniger, aber im Grunde haben wir das alle an uns, als solche tun wir uns natürlich schwer, diese Rede Jesu so leichthin zu akzeptieren. Nun aber, was haben wir denn erwartet von ihm? Hegen wir denn immer noch Zweifel daran, dass die hohe Absicht, die Jesus mit uns hat, und zwar in allen Belangen, dass die unser Denken und unsere Erwartungen bei Weitem übertrifft? Ja, meinten wir wirklich, dass wir die Größe und die Tiefe der Herzensgesinnung Jesu unsertwegen einschätzen könnten? Dass wir seinen hohen Ratschluss für uns auch nur erahnen können? Und täten wir nicht Schreckliches, wenn wir das Himmlische, das er uns hier so freundlich zumisst, auf unser irdisches Denken herunterschrauben? Ja, lässt denn das Bild, das wir uns leider von Jesus gemacht haben, überhaupt zu, uns wenigstens theoretisch an seinen herrlichen Aussagen herzlich zu erfreuen? Na, ach, es ist heutzutage stattdessen so viel angewandte Psychologie von den Kanzeln her zu hören, und genauso gehen auch manche Geschwister miteinander um. Aber mehr wird wohl nicht mehr verlangt. Mehr Gottes Wort darf es nicht mehr sein. Das heutige Christentum lehnt sich bestenfalls nur mehr an einige herausisolierte Worte der Bibel an. Das gute Wort Gottes wird reduziert auf unsere menschliche Lebenssituation. Kaum einer sucht die Herrlichkeit des Heilands, des geliebten Sohnes Gottes zu finden in jedem Vers der Bibel, aber dazu wäre uns Gottes Wort ja doch gegeben. Ihn, das Leben, soll der Mensch darin finden. Ihn, Jesus, und in ihm Gnade und Wahrheit. Aber man verachtet, was Gott uns gegeben hat, die Hoffnung auf all die Fülle in seinem Sohn. Das gute Manna, das lässt man liegen in seiner herrlichen Gesamtheit. Man pickt sich wie ein Huhn stattdessen dort und da etwas heraus und rechtfertigt dann damit seinen eigenen gläubigen Lebensstil. Was Gottes Wort Sünde nennt, das Eigenleben, das definiert man um, nennt es Christentum und schafft sich so eine biblische Möglichkeit, sich vor Gott zu rechtfertigen. Und bibeltreue Mitmenschen, die gerechter sind als wir, die hält man so listig auf Distanz. Aber wieso anders ist doch die Art des geliebten Gottessohnes und seine Redeweise. Er, der den Namen trägt, das Wort Gottes, wird diesem Titel nicht nur in vollem Umfang gerecht, sondern seine Worte sind auch wirkliche Worte des Lebens. Allerdings, um das in seiner entsprechenden Tiefe zu erfahren, gibt es eine Bedingung: Ich muss wirklich geistlich arm sein und in der Gottesfurcht seines ganzen Wortes bedürftig sein. Nur dann öffnet sich mir der Himmel mit jedem Wort aus Jesu Mund. Zum Beispiel, wenn er sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Da betrachten wir jedes seiner Worte heute ganz gezielt. Nehmen wir sie so, wie sie sind. Herrlich und heilsam sind sie. Denn er, der die Himmel verlassen hat, die Herrlichkeit im Licht beim Vater, er, der nachdem er die Welt mit Gott versöhnt hatte, wieder dorthin zurückgekehrt ist, der hat Gedanken. Gedanken so hoch wie der Himmel ist über der Erde. So viel höher sind seine Gedanken als all unsere Möglichkeiten zum Denken. Und auch die Besten unter uns, ja, das wären ja wohl die Ärmsten im Geist, die hätten nicht im Entferntesten solch einen Gedanken zu hegen gewagt oder solch verwegenen Wunsch ersonnen, den der Herr hier in unserem Predigtwort als heiliges Versprechen von sich aus in den Raum stellt, indem er sagt, eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennend, und ihr sollt Menschen gleich sein, ihren Herrn erwartend, wann er zurückkehrt von der Hochzeitsfeier, damit, wenn er gekommen ist und angeklopft hat, sie ihm sofort öffnen. Selig jene Knechte, die der Herr, wenn er gekommen ist, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich gürten und wird sie sich zu Tische niederlegen lassen, und hinzugetreten wird er ihnen dienen. So nach der Interlinear-Übersetzung. Ein Ansinnen wie dieses kann dem natürlichen Menschen nicht glatt eingehen. Solche Worte voller Herrlichkeit und Güte, wie der Herr sie hier sagt, ja selbst der Wiedergeborene, dessen ganzer Sinn neu geworden ist, der allezeit nach dem Himmlischen trachten will, er sieht sich hier konfrontiert mit dem schier unfassbaren Gedanken, dass der Herr sich aufschürzen wird und seine leibeigenen Knechte zu Tische lagern wird und ihnen zu dienen gedenkt, sie bedient, sich um ihr Wohl kümmert. Aber hat er das nicht schon hinlänglich bewiesen von jeher? Hat er nicht einmal, zweimal, dreimal genau dieses Bild von sich zu erkennen gegeben? Und doch zu herrlich, zu unbegreiflich, zu fern ist uns die hier sichtbar werdende Hierarchie, wie im Himmel miteinander umgegangen wird. Uns Irdischen ist es zu fremd, uns, die wir immer wieder Gottes Wort mit humanistischem Unverstand vermengen. Wir Wir wissen ja nicht einmal von uns aus in die himmlische Stadt zu gehen, so steht es im Prediger 10,15. Wir haben gar keine rechte Vorstellung von dem, was uns dort Herrliches erwartet. Wir können ja nicht anders, als immer wieder nur Vergleiche mit dem Irdischen anstellen. Die Wesensart Jesu, wie sie uns hier so deutlich wird, über die lesen wir doch ein ums andere Mal scheu hinweg, so als könne nicht sein, was von uns nicht gedacht und auch nicht erkannt werden kann. Denn zu freundlich sind diese seine Gedanken für unsere scheuen, getriebenen Herzen. Aber wir stehen hier der uns nicht begreifbaren himmlischen Demut gegenüber, in dieser so sicher, so wahrhaftig prophezeiten Zuneigung des Höchsten, seiner freiwilligen, liebevollen Dienstwilligkeit, die er zwar von jeher bewiesen hat, die aber unserem Denken trotzdem so artfremd scheint. Ja, wie verzweifelt böse ist eigentlich unser Leiden, dass unser Herz so gar nicht fassen mag, was es doch von ferne freudig begrüßen möchte. Ach, wie sehr klebt doch unsere Seele am Staub. All unsere Erfahrung ist jedoch gerade entgegengesetzt, diese Vorstellung, der Höchste soll wirklich der Diener zu Tische sein? Der Diener seiner Knechte? Seiner leibeigenen Knechte steht sogar hier, heißt er Sklaven. Oh nein, zu sehr sind wir dem üblichen Rangdenken der Welt ausgesetzt gewesen, all die Jahre unseres Lebens, auch in unseren geistlichen Gemeinschaften. Und was ist das Resultat? Die Erfahrung eines jeden Sünders ist, solche Güte, solche himmlische Wesensart des Gottessohnes, das ist mir absolut unverständlich. Ja, viel einfacher dünkt uns da das Wort Jesu aus Lukas 17. Der Herr spricht uns da nämlich auch gezielt an, indem er beginnt mit den Worten, wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze du dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ja, das sagt unserem Denken zu, unserer Wesensart, so kennen wir es, nicht wahr? Das ist unserem Kopf gleich ganz klar verständlich und sogar das Attribut unnütze Knechte. Denn hier spricht der Herr in verständlicher Sprache von uns, von unserem Denken, von unserem Tun, wie der menschliche Herr eben zu seinem Knecht steht. So ist es üblich, so steht es uns ja bestenfalls zu. Das ganze menschliche Miteinander und übereinander und untereinander, ja, das geht uns sofort ein wie Wasser. Und was unseren Dienst betrifft, ist die Aussage ja völlig zutreffend und akzeptabel für uns Menschen. Gerade im Dienst am Evangelium, da singen wir ja sogar laut, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wir sind nur unnütze Knechte. Wir haben, nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Falls wir überhaupt getan haben, was gefordert ist von uns. Aber hier, in unserem Eingangstext in Lukas 12,37, da herrscht ein ganz anderes Verhältnis. Da geht es nicht darum, wie wir Menschen uns untereinander verhalten. Da finden wir eine umgedrehte Sichtweise, ein ganz anderes Verhalten, so fremd, beinahe zum Fürchten. Da finden wir das himmlische Prinzip, das Christus auch an anderer Stelle betont hat, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und ein andermal, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aus gutem Grund sagt der Herr diese Worte den Jüngern, denn hier sind sie extrem anfällig. Sogar bei der unpassendsten Gelegenheit haben sie wieder und wieder die Diskussion angestoßen, wer denn der Größte sei unter ihnen. Sogar im Abendmahlsaal noch, ganz kurz vor Jesu Verhaftung und Kreuzigung. Ihnen war ihre Rangfolge untereinander wichtig, ein sie ständig beherrschendes Thema, und es ist nicht umsonst für uns niedergeschrieben und erhalten geblieben. Denn bis heute gibt es oft mehr Herrschsucht als Dienstbarkeit in christlichen Kreisen. Was aber passiert? Gerade dort im Abendmahlsaal, kurz vor seiner Verhaftung, kurz vor der tiefsten Stelle seines Leidensweges hier auf Erden, fügt der Sohn Gottes seinen Worten die entsprechende Tat hinzu. Nach dem Gedächtnismahl setzt er ein Denkmal. Den praktischen Beweis, dass es wirklich so weit kommt, wie unser Text bezeugt, der schürzt sich und er beginnt zu dehnen, indem er ihnen die Füße wäscht, nachdem er selber Brot und Wein vorher ausgeteilt hat. Das feiern wir doch bis heute, nicht wahr? Aber haben wir auch die rechte Gesinnung eines Gotteskindes im Sinne dieses seines Wortes? Gehen wir also jetzt mit in Gedanken in den Obersaal und hören wir, was Gottes Wort uns dort noch mitzuteilen hat und wie das zusammenhängt mit unserem heutigen Wort. Da steht uns, sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde, nämlich Jesus zu verraten. Schon hier muss man von hochmütiger, falscher Eigeneinschätzung sprechen und auch bei, doch nicht etwa ich, Rabbi. Denn es hat ihn anschließend jeder von ihnen verlassen. Wie denn auch geschrieben steht, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Aber der Hochmut schaukelt sich noch weiter auf im Saal, diesen so wichtigen Stunden. Der Satan selber kommt ins Spiel. In den Judas fährt er aber erst, nachdem er alle dort verderben wollte. Und den Zugang verschaffte ihm, was da steht. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Darauf folgt, während sie zu Tische liegen, Jesu bekannte Unterweisung über Größe und Dienst im Reich Gottes. Er sagte aber zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt? Oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch, in meinem Reich, essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Ich übergebe euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat. Nun, was ist das für ein Königtum, wo der König als der Unterste, als der Diener von allen zu Tische dient und den Seinen die Füße wäscht? Und wenn er sie in der Art seines Königtums als Wachende findet und sie zu Tisch bittet und ihnen dient, seinen Leibeigenen, was ist das für ein Königtum? Petrus, der damals dabei war, spricht uns in seinem ersten Brief solch einen königlichen Dienst zu. Ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Damit ihr seine Tugenden verkündet, sagt er, die Tugenden dessen, der zum Diener geworden ist. Aber wie gefährlich nahe, auch in den heiligsten Momenten, der Absturz in den Hochmut ist, wird aus Jesu nächsten Worten zur Lage der Jünger dort am Tisch klar. Wie schnell der Widersacher bei der Sache ist, wie prompt der einhakt, wenn bei uns auch nur die Überlegung nach eigener Größe auftaucht. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Soweit der Text in Lukas 22 dazu. Das ist eine interessante und tief bewegende Sache. Das war Bibellesern aller Jahrhunderte stets eine sehr wertvolle Situation, dieser denkwürdige Abend dort im Obersaal. Der lässt ja an Tiefgang nichts zu wünschen übrig, nicht wahr? Denn was von Gott in solch einer Stunde alles zugelassen wird, das muss uns zu denken geben. Das würde so nicht unserer Regie entsprechen, nicht wahr? Wir hätten ein feierliches Abschiedsessen inszeniert und wir hätten alles verhindert, was den Abend hätte stören können. Aber gerade hier lässt Gott seelische Abgründe aufeinander und zusammentreffen. Und er lässt das für uns aufschreiben, aufgeteilt auf 4 einzelne Berichte davon. Zurück zum Sohn Gottes und seiner himmlischen Art. Was tut Jesus in dieser Stunde unter diesen Umständen, wissend, was vor ihm liegt? Er dient. Ja, er dient. Und das in einer Weise, dass wir alle einen noch herzlicheren Zugang finden zu dem Wort aus seinem Mund, das unserer Predigt zugrunde liegt. Ich lese einmal nach Janssen. Es seien eure Lenden stets umgürtet und die Lampen immerfort brennend, und seid ihr gleich Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er einst von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind jene leibeigenen Knechte, die der Herr bei seinem Kommen wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich gürten und sie sich zu Tisch lagern lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Wir haben es schon betont, es war nicht das erste und nicht das einzige Mal, dass er in dieser Weise gedient hat, unser Herr. Denn auch nach seiner Auferstehung dient er den Jüngern und bereitet Speise für sie zu. Er bedient seine unnützen Knechte, die nichts gefangen hatten, die ganze Nacht über im See Tiberias. Für sie sorgt er, ist da, bereitet zu und gibt ihnen zu essen. Ja, schon bei der Hochzeit in Kana, da hat Nathanael, wie versprochen, Größeres gesehen. Den Dienst Jesu, nicht wahr? Und war Jesus genötigt, einmal 5000 Männer samt ihren Frauen und Kindern mit Speise zu bedienen? Und ein weiteres Mal 4000 Heiden? Wohl ja. Sein herzliches Erbarmen und seine göttliche Dienstwilligkeit drängt ihn dazu. Wahrlich, er wird sich aufschürzen und den Seinen dienen. Seinen Leibeigenen, ist ein schönes Wort im Leib Christi. Hat er je anderes tun wollen? War er doch schon bei Grundlegung der Welt vor dem Sündenfall bereit, das geschlachtete Lamm zu werden, das die Welt retten wird? Und dient uns nicht alles zum Leben, was er gesagt und getan und geschaffen hat? Was wären denn wir ohne seinen Dienst, ohne seine Freude zu dienen? Verloren wären wir. In jeder Hinsicht verloren und verdammt würden wir sein und bleiben in alle Ewigkeit. An einer Stelle sagt er, und das muss uns beim heutigen Thema mehr denn je zu denken geben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Und an anderer Stelle, der Jünger ist nicht über seinem Meister, jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Halten wir hier gleich zwei Dinge fest. Erstens leitet Jesus das erste Wort hier ein mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und zweitens sagt er, wenn der Jünger vollendet ist, ist er erst recht nicht über den Meister. Die Vollendung ist also ein Zustand, der von Gott an uns erstrebt und auch erreicht werden wird. Und in unserem Eingangstext beginnt Jesus die für diese Predigt bestimmenden Worte ebenfalls mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch, entspricht dieses wahrlich und seine oftmalige Wiederholung für Menschen, die vom Herzen her so schwerhörig sind wie wir, nicht seiner höchsten Zuneigung? Auch das Bild vom himmlischen Gastmahl, mit dem er in seiner Freude diejenigen erfreuen wird, ja ehren wird, die ihn geehrt haben hier auf Erden, die immer und überall seinen Namen im Banner geführt haben, die in seinem Wort geblieben sind, und so sein Öl am Wirken gehalten haben in ihren Lampen, die es sich nicht leisten konnten, nicht gegürtet gewesen zu sein, seinetwegen, und die er dann wachend findet in der zweiten und in der dritten Nachtwache. Ach, selig sind die Brüder und Schwestern der Jahrhunderte vor uns, die er so gefunden hat, in der jeweiligen Nachtwache, in schwerster Not und Bedrängnis, in Kerkern und Verliesen und KZs, an den Gräbern ihrer Kinder. Ja, wie oft haben sie geweint und gelitten, aber er hat sie wachend vorgefunden und gürtet mit Wahrheit. Wahrheit, die seinen Namen trägt, von der sie auch im größten Schmerz nicht lassen konnten. Nun, wie steht es denn da um uns? Können wir eingereiht werden in die Schar dieser Seligen, in dieser uns fortgeschrittenen Nachtwache, die der Herr noch zugelassen hat, damit jene nicht ohne uns vollendet würden? Unser heutiges Wort hat aber auch noch einen zweiten Teil, den Petrus einleitet mit seiner Frage: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen, und ihr wünscht, es wäre schon entzündet, aber ich habe eine Taufe, mit der ich mich taufen lassen muss, und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Jesus sagt an anderer Stelle: Viele sind berufen, wenige aber sind auserwählt. Wir kennen das Wort. In der Frage des Petrus begegnet Jesus nun mit einer Gegenfrage. Einer Frage, die auf die Dienstwilligkeit jedes Berufenen zielt. Die Auserwählung oder Nichtauserwählung hat in der Folge damit zu tun. Und interessant, es geht wieder um den Dienst an den Seinen und wieder um deren Speise. Als der Herr spricht: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Der kluge und treue Haushalter. Janssen übersetzt hier: der kluge und der treue Verwalter. In der Konkordantenübersetzung lesen wir: der treue und besonnene Verwalter. Und auch die King James Bibel nennt ihn treu und zusätzlich weise. Und damit haben wir das Bild vom Berufenen. Bleiben uns noch zwei Aspekte in diesem Wort. Erstens, zur rechten Zeit, und zweitens, die verordnete Speise. Die verschiedenen Übersetzungen sprechen hier vom Anteil und vom Maß an Brotgetreide, beziehungsweise von der zugemessenen Speise. Und beide Begriffe, die rechte Zeit und das zugemessene Teil, beziehungsweise das Maß an Brotgetreide, lassen aber keine Beliebigkeit zu, sind vielmehr ganz klar umgrenzte Ausdrücke, die anderes ausschließen. Der Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzt, in welcher Weise das zu verstehen ist, haben wir an Jesu eigener Wesensart vorhin deutlich genug erläutert: als den Diener von allen, als den Untersten von allen. Und welch seliger Dienst! Ein solcher Verwalter hat nämlich Herz und Hände frei, denn sein Herz bleibt frei von Ehrsucht und seine Hände können tun, was Gott ihm vor die Hände kommen lässt. Denken wir zum Beispiel an Jesu Vorgehen bei der Brotvermehrung. Da steht: er nahm die Brote und die Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie. Der rechte Verwalter, dieses Wort hat mehrere Dimensionen, in denen es verstanden sein will, nämlich wer das ist, der das Brot, das vom Himmel kommt, in der rechten Weise und im rechten Maß zur rechten Zeit denen darreicht, die es erhalten sollen. Denn zum einen ja zu führt, dass dieses der Herr selber treu und wahrhaftig, der zur rechten Zeit die zugemessene Speise gibt. Oder ist da jemand anderer Meinung? Zurzeit ist das im Weiteren natürlich sein Stellvertreter hier auf Erden, der Heilige Geist, der exakt im Sinne Jesu dieses selige und seligmachende Tun fortführt. Und dann kommen wir zu den an sich unnützen Knechten, dienstbaren Rohren gleich, die die rechte Speise im zugemessenen Maß zum verordneten Zeitpunkt weiterreichen. Fern jeder Willkür, fern jeder Überheblichkeit, in am Himmel orientierter Dienstwilligkeit. Wiewohl hier auf Erden als Menschen, die sich herunterhalten zum Geringen und nicht trachten nach Hohem, denn das würde die Speise verderben und das Zugemessene würde es verfälschen und den rechten Zeitpunkt verschieben. Und das bedeutet, sie haben stets gegürtet zu sein. Womit? Mit Wahrheit. Das heißt, die Lüge abgelegt haben untereinander, das heißt, dem Bruder, der Schwester zu begegnen, nichts anderes als selber Verlorener in Christus, aber geretteter Sünder. Allesamt nur Brüder unter einem Meister. Keiner höher, keiner von sich aus Erlesener, allesamt mit Christus zusammen mitgekreuzigt und nun zusammengefügt in seinem Leib. In Christus den anderen höher zu achten als sich selbst, ist nicht nur Bedingung, sondern es macht den Dienst auch einfach und leicht. Und keiner ist da über dem Meister. Denn schon in dem Moment, da ich mich über den anderen erhebe, und sei es nur in Gedanken, beginnt die Sichtung vom Widersacher. Und in der Folge werde ich zwangsläufig das Zugemessene an Speise für die anderen verderben, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Von dem Moment an beginne ich, Jesu Licht, das der Herr in mein Herz gelegt hat, mit einem anderen, mit einem künstlichen Schein zu versehen, weil sein Licht in mir zu verblassen beginnt, dunkler wird, vor allem, weil es unter den Scheffel meiner Selbstdarstellung gerät. Irrsterne nennt das Wort Gottes im Judasbrief solch Unachtsame, die anderen nicht mehr das von Gott her zugemessene beleuchten, nämlich Jesus, sondern sich selber und das Gute dann auch nicht mehr zu geben imstande sind, sondern Künstliches, Schwärmerisches, humanistisch und psychologisch Vermischtes, in der Gemeinschaft mit dem Thron des Verderbens, gesichtet und zu Fall gebracht. Was für ein Moment, wo der Herr sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen, nur, um es menschlich zu sagen, wegen dem bisschen Hochmut, wegen der unachtsamen Unterhaltung, wer denn größer sei. Da ist kein Wachen, da ist kein Gegürtetsein mit Wahrheit, da ist nicht das Licht Jesus in der Lampe. Und sofort ist der Satan da und meldet seinen Anspruch an. Sofort ist der Verkläger der Brüder im Saal und beginnt sein Werk zur Zerstörung. Und keiner hätte es gemerkt, hätte nicht der Herr gesagt, Simon, Simon. Aber es bleibt nicht bei Simon, Simon. Jesus sagt, euch wollte er alle sichten, nicht den Simon allein. Und jetzt ist die Frage in uns, sind wir gegürtet mit Wahrheit? Wer ist Wahrheit? In Johannes 14,6 steht es, ich bin die Wahrheit. Jesus. Haben wir das Licht? Auch ein Name von Jesus, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, in unseren Lampen? Und sind wir deswegen Licht für die Welt, wie befohlen? Wird der Herr uns wachend finden, alle Zeit ausschauend nach ihm, dem Bräutigam? Gibst du, gebe ich, geben wir deshalb zur rechten Zeit den Seinen, und die es noch werden sollen, die rechte Speise, das Zugemessene? Ist uns klar, was das Zugemessene ist? Bringen wir sie, schicken wir sie zum Herrn allein in ihren Ängsten und Depressionen, mit ihren Problemen? Oder wohin senden wir sie? Oder versuchen wir gar, sie selber zu behandeln? Es gibt außer dem Wort Gottes auf dieser Erde nur den Heiligen Geist Jesu Christi, sonst ist hier nichts Gutes, das einem Menschen innerlich helfen könnte. Und damit zurück zum Text. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Die Parallelstelle in Matthäus sagt nahezu dasselbe aus. Dort steht, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Das ist eine Tätigkeit mit zwei Komponenten. Zur rechten Zeit die verordnete Speise. Aber so Gottes Wort zum ersten Begriff, zur rechten Zeit, da steht im Psalm 145, aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Und in Sprüche 15,23 und 25,11 steht, es freut einen Mann, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Und der zweite Vers ist, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Ein Wort, das eine Wort. Wir wissen, wer das ist. So muss die Bibel gelesen werden. Jesus. In beiden Bibelstellen, in Lukas und Matthäus, finden wir für das Wort Zeit den griechischen Begriff Kairos. Gemeint ist also der Zeitpunkt, nicht eine Zeitspanne. Und das bedeutet für den Haushalter, bereit zu sein, wie der Herr sagt, gegürtet sein und die Lampe brennend zu halten, alle Zeit den Herrn erwarten. So auch im 1. Petrusbrief, im Kapitel 3 steht, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Und dem Apostel Paulus bekräftigt das der Heilige Geist im ersten Schreiben an Timotheus, da steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Soweit Gottes Wort zum rechten Zeitpunkt. Nun kommen wir zur verordneten Speise. Was damit gemeint ist, ist jedem wahrhaftigen Gotteskind bei der neuen Geburt ins Herz geschrieben worden. Da steht zum Beispiel im Johannesevangelium, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Oder Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und noch einmal ein Vers weiter, ich bin das Brot des Lebens. Und dann, eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Nichts ist eindeutiger. Also was, wer ist das? Wer ist also die verordnete Speise? Jesus. Und nichts und niemand anderes. Wir haben im Grunde nur eine Botschaft, nur einen Namen und nur eine Person zu verkündigen. Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und immer wird sich der Kampf im Glaubensleben nur um diese eine Person drehen. Und immer werden Leute kommen, die hier ansetzen, manchmal nett und schlau und hinterlistig, manchmal offen, böse und direkt. Jesus sei nicht Gott, heißt es dann, nicht der Sohn Gottes oder Gott habe keinen Sohn. Das wird jetzt immer öfter kommen. Dieser ganze Zirkus, der da draußen jetzt abläuft, ist nichts als ein diabolisches Ablenkungsmanöver, das uns beschäftigen soll, um uns abzulenken, um Jesus abzubauen und dann endlich den Ersatz Jesus zum geeigneten Zeitpunkt zu präsentieren. Lassen wir uns nur nicht täuschen. Im Wort Gottes steht, es wird eine Zeit sein, wenn der Herr die nicht verkürzen würde, könnte kein Mensch gerettet werden. Wann kann kein Mensch mehr gerettet werden? Wann hat Gott die Tür zugeschlossen? Wenn Jesus nicht mehr verkündigt wird, auf alle Weise. Schaut euch die neuen Bibelübersetzungen an. Hört die Predigten derer, die heute an den Kanzeln stehen. Überprüft, was die neuen Bücher beinhalten. Es geht darum, Jesus auszuschalten in den Herzen, zu vermindern, dass an ihn geglaubt wird. Es ist aber in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So steht es in Apostelgeschichte 4,12. Wir haben nichts anderes zu verkündigen. Jenen Menschen mit der größten Sündennot bis hin zur kleinsten Sorge unserer Geschwister haben wir keinen anderen und nichts anderes zu verkündigen als Jesus Christus. Und zwar ungeheuchelt. Aus einem von Gott durch Christus gereinigten Herzen mit einem reinen Gewissen. Und das gefällt dem Vater. Das ehrt den Sohn. In Christus. Und nur durch ihn rettet Gott Menschen. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen, sagt Jesus in Lukas 24. Über alle seine Güter? Wer möchte dabei an Reichtümer denken und an ähnliche Dinge? Sind seine Güter nicht weitaus höher angesiedelt, als wir anfänglich dachten? Ist ein reines Herz und Gottes Huld in Christus nicht mehr wert als alles andere? Sind nicht die himmlischen Eigenschaften Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung im Heiligen Geist, im Geist der Liebe Christi, weitaus höhere Güter als alles andere? Das ist das Produkt, das ist das Ergebnis der verordneten Speise, die Jesus heißt. Das ist das Gesundwerden in Christus, die einzig möglich dauerhafte Gesundung. Siehe, du bist gesund geworden, sagt der Herr, sündige hinfort nicht mehr. Ja, was ist die Sünde? Dass sie nicht glauben an mich, sagt er. Es steht im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Es gibt leider auch berufene Knechte, die scheren sich nicht um den rechten Zeitpunkt und nicht um die verordnete Speise. Sie tun was und wann sie es wollen und verkündigen den Trug ihres eigenen Herzens und vermischen das gute Wort Gottes mit allerlei eigenem, mit psychologischem und Philosophie als Hülfe das. Sie tun es um Gewinnes willen, um selber hoch angesehen zu sein. Ein rechter Diener aber, der tritt selber völlig zurück. Denn der Christus muss wachsen in den Menschen und sein Wort, das Wort Gottes, das ja doch in allem nur ein einziges Ziel kennt, den Sohn. Den Sohn, der uns von Gott gegeben ist, der uns zum Vater bringt. Über allen Hochmut aber, über alles selber etwas gelten wollen, bricht das Gericht herein, angefangen mit dem Sichten des Satans. Durch alles eigene Hinzugefügte wird denen, für die Christus gestorben ist, das ihnen von Gott zugemessene vorenthalten. Christus wird um der eigenen Person willen beiseite gesetzt. So wie einst im Obersaal in der so ernsten Stunde. So etwas tut ein Jünger. Jesus aber sagt dazu, wer mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Und wer oder was könnte uns dann noch retten? In den abschließenden Versen unseres Textes zeigt der Herr das unaufhaltsame Verderben auf, bis hin zum Hinauswurf des einst Berufenen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen und auch zu essen und zu trinken, sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Tages an einem Tag kommen, da es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Ungläubigen geben. Matthäus setzt dem noch hinzu und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, wobei das Entzweihauen ja dann eine Spaltung, eine innere ist, dass man Heuchler ist. Man gibt was vor, was man nicht ist. Da haben wir die ganze schreckliche Abfolge vor uns. Zuerst der beginnende Hochmut im Herzen und damit kein Wachen mehr, kein Erwarten des Herrn. Die Knechte und Mägde Gottes werden nicht versorgt zur rechten Zeit mit der verordneten Speise, sondern nur mehr mit menschlicher, diabolischer Weisheit, die nicht von oben ist. Ein Tun, das der Herr dann die Mitknechte schlagen nennt. Das muss nach außen hin gar nicht grausam wirken, das kann recht geistlich aussehen. Aber die Menschen werden leer gelassen, ihnen wird nicht mehr Christus allein gebracht, sondern psychische Überlegungen, Unterhaltendes, Witziges. Nichts geschieht mir in der rechten Art und Reihenfolge, wie der Heilige Geist es vorgibt, in Römer 10, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und nicht durch eigene Gedanken, eigene Erlebnisse oder Scherze. So vorzugehen, das heißt essen und trinken und sich berauschen an sich selber und an den anderen, Christus aber beiseite schieben, bis es heißt gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Und da nützen auch die schönsten Gemeindehäuser nichts. Sie werden ohne den allein und rechtzeitig verkündigten Christus, ohne ihn als die verordnete Speise, werden sie zu geistlichen Abtreibungskliniken und seelischen Begräbnisstätten. Ja, natürlich kommt der Herr für so einen bösen Knecht dann auch nicht zu einer erwarteten Stunde, denn er hält ja nicht ununterbrochen Ausschau nach ihm. Ein solcher ist ja nicht gegürtet mit Wahrheit, sein Licht brennt nicht. Die Leuchte des Fußes, das Licht auf dem Weg wurde ja verworfen. Von wachsam ist längst keine Spur mehr. Und der Leuchter der Gemeinde wird von der Stelle gerückt. Aus. Was meinst du nun? Gilt das Wort Jesu in diesem Text nur für Prediger, für Lehrer, für leitende Brüder? Das hätte der Herr dann wohl so präzisiert, nicht wahr? Er spricht ja auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer als solche definitiv an, wenn es um sie geht. Hier aber sagt er, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Wir haben damit zwei Wege, zwei Möglichkeiten für uns, jeder von uns. Entweder verkündigen wir Christus allein im Wort und im Gegürtetsein und im Wachen, sodass wir einander anspornen in dem, was dem Vater gefällt, oder wir ziehen den anderen Weg vor. Diese unsere jetzige Zeit ist böse Zeit, sagt die Bibel. Es gilt, sie auszukaufen, Recht auszukaufen. Und Paulus war der Meinung, wenn nur Christus Jesus verkündigt wird, denn etwas anderes wird den Menschen nicht helfen. Nur von einem heißt es, dieser ist mein lieber Sohn. Und Gott hat einen Sohn. Und er hat nur einen Sohn. Und das schließt alle anderen und alles andere aus. Auch den Prediger. Auch mich und auch dich. Er will uns aber alle in diesem seinen Sohn haben. Und das ist die Rettung und die Herrlichkeit. Nun, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig sind jene leibeigenen Knechte, wenn der Herr, wenn er kommt, sie wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Können wir uns auch nur annähernd vorstellen, was das für ein Moment sein wird, wenn der Herr auch uns an jenem Tag zu Tisch bitten wird und sich aufschürzen wird, hinzutreten wird und uns dienen? Willst du nicht dabei sein? Werden wir nicht dabei weinen vor lauter Freude, weil dieses unendlich herrliche Wort, diese so unverdiente Ehre Wirklichkeit geworden ist? Meine Lieben, das ist ein Ziel. Das ist Gottes Ziel mit uns, das der Herr wahrhaftig in Aussicht gestellt hat. Wir selber wären da nie drauf gekommen. Ach, lies dir doch die Sache noch einmal und noch einmal durch. Zu deinem Heil und zum Heil derer, die Gott dir begegnen lassen wird bis dahin. Amen.